Viele Grüße haben wir abzugeben von allen, die den Herrn lieben. Und wir müssen es einfach um der Wahrheit willen sagen, wer wirklich Gott liebt, der liebt alle, die aus Gott geboren sind. Wer damit Mühe hat, betrügt sich selbst. Der hat ein neues Gewand über ein altes Wesen gezogen. Wer ein neues Leben von Gott empfangen hat, hat das Wesen Jesu Christi. Amen. Und das Wesen Jesu Christi ist Liebe Gottes, geoffenbart in Menschengestalt. Wir brauchen uns nicht anstrengen zu lieben, sondern lieben von ganzem Herzen. Sogar ungeachtet der einzelnen Deutungen. Wir wissen doch ganz genau, dass es der Feind ist und nicht die geliebten Brüder, sondern der Feind, der Uneinigkeit in die Gemeinde des lebendigen Gottes hineinträgt. Und deshalb können wir doch gegen keinen Bruder sein, sondern nur dem Feinde, dem soll das Handwerk gelegt werden. Bruder Russ hat hier ein Taschentuch erwähnt und ich möchte das auch hier einmal ganz deutlich sagen. Bei Bruder Brenhim war das ein wenig anders. Er hat, wie es auf dem Film oder irgendwo sagt er es, dass ein ganzer Sack voll Taschentücher gebracht wurde, entsprechend der Menge von Tausenden oder Zigtausenden. Wir hatten das Problem nicht. Und ich sage es ganz offen, wir möchten alles so biblisch tun, wie es nur getan werden kann. Ich lese nicht in der Bibel, dass Paulus über Taschentücher gebetet hat. Ich lese nicht, dass er sie mit Öl gesalbt hat, wie es bei einigen Gemeinden des vollen Evangeliums der Fall ist. Aber das lese ich, dass man seine Schweißtücher nahm und sie dann zu den Kranken brachte. Wer mir ein Taschentuch bringt, das werde ich immer nutzen. Ich habe das nie öffentlich gesagt. Aber seit Tag und Jahr bin ich innerlich so geleitet, das Taschentuch dann zu nehmen und den Schweiß während der Predigt damit zu wischen und es dann weiterzugeben in dem Glauben und der Zuversicht, dass das verkündigte Wort an denen, die es glauben, eine Gotteskraft wird und ausrichtet, wozu Gott es gesandt hat. Das nur nebenbei. So viel sage ich auch von hier vorne. Zeit habe ich nicht. Die Zeit, die ich habe, muss ich einteilen und für die Sache Gottes verwenden. Wenn ich an all die Reisen denke, an alles, was getan werden muss, dann fällt es mir schwer, manchmal kurz in Gesprächen zu sein und erwecke vielleicht den Eindruck, dass ich's nicht gut meine. Aber Bruder Brenhim sagte, entweder kann ich mich der Sache Gottes widmen oder den Menschen. Ein wenig Zeit hab ich immer, aber Stunden und Tage lang, die hab ich nicht. Die hab ich nur für die Sache Gottes. Der Herr möge uns Diakone geben, die sich um irdische Dinge mühen, die Aufgaben übernehmen. In den Tagen Moses kam sein Schwiegervater Jitro zu ihm, ein Heide, und sagte, hör mal, das ist nicht recht, dass du allein alles machen musst. Schau dich um, wo die Leute sind, die Aufgaben übernehmen können. Ich möchte mich gern nach Brüdern umschauen, die Aufgaben übernehmen können. Und Gott möge sie einfach segnen und es ihnen aufs Herz legen. Jetzt werden wir das Wort betrachten. Ich habe noch nicht mal Zeit gehabt, um die Schriftstelle nachzulesen. Aber ihr wisst ja, wie wir es hier halten. Wir glauben an die Leitung des Heiligen Geistes. Wir glauben nicht an ausgearbeitete Predigten. Wir glauben, dass das Wort, wo immer wir es aufschlagen, zu uns spricht. Und dass Gott durch jede Bibelstelle zu jedem reden und die Antwort geben kann. Wenn man die Epheserbriefe liest, dann spürt man die Tiefe, die Paulus in geistlichen Dingen hatte. Und wenn er im Brief an die Römer ausruft und schreibt, oh, welch eine Tiefe der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, dann waren das nicht nur Worte, das war ihm Realität. Er hat in die Tiefe und in die Höhe, in die Weite und in die Breite des göttlichen Heilsratschlusses Einsicht gehabt. Allerdings durch Offenbarung. Und das Gleiche dürfen auch wir sagen. Als ich heute noch an die Versammlung in Brüssel dachte, kam mir das Wort aus Offenbarung 15, ich lese es jetzt nicht, ihr kennt es ja alle, da steht von der Schar, von der Überwinderschar am kristallenen Meer. Und da kam mir der Gedanke, wie kristallklar hat Gott uns sein Wort offenbart. Für mich über jedes Verständnis hinausgehend, kein Mensch hätte es uns deutlich machen können. Menschen haben seit jeher geschrieben und es gibt viele Kommentare über Gottes Wort. Manche gehen recht tief, die Erkenntnis nahm zu, aber wir leben nicht in den Tagen, wo Erkenntnis an Erkenntnis gefügt wird. Wir leben in der Zeit, in der Gott alles offenbart. Und ich möchte auch das deutlich sagen. Wenn Gott etwas offenbart, dann ist hinter dieser Offenbarung etwas zu sehen. Da ist etwas. Es gibt Menschen, die reden von Offenbarung. Und wenn man fragt, was der Inhalt, was die Sache dieser Offenbarung ist, von der sie reden, dann ist da kein Inhalt, dann ist da keine Sache, dann ist nur der Begriff Offenbarung und dahinter ist dann alles leer. So ist das nicht bei Gott. Als die ersten Worte oder Zeilen in Offenbarung 1 geschrieben wurden, dann steht dort Offenbarung Jesu Christi. Und wenn es heißt Offenbarung Jesu Christi, das bedeutet Enthüllung Jesu Christi. Dann muss er zu sehen sein. Wenn er geoffenbart wurde, wenn er enthüllt wurde, dann müssen wir ihn sehen, wie er ist. Wenn wir ihn nicht sehen, dann ist er uns nicht geoffenbart worden. So ist das mit allem. Wenn uns Gott etwas geoffenbart hat, dann müssen wir es sehen, klar sehen, nicht verschwommen, sondern klar und deutlich sehen. Johannes, der die Offenbarung Jesu Christi bekam, er sah den, der ihm geoffenbart wurde. Halleluja! Er sah ihn mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandeln. Er sah die 7 Sterne in seiner rechten Hand. Er hörte ihn reden mit mächtiger Stimme. Es war nicht nur das Wort Offenbarung. Es war eine Sache, die geoffenbart wurde. Und ich glaube, dass wir dieses genauso bezeugen können, wie es damals bezeugt wurde. Wenn Bruder Brenhem den Begriff Offenbarung benutzt, dann wissen wir, was damit gemeint ist. Das, was vorher verborgen war, aber die Sache war da, nur war sie verborgen. Und dann wurde sie geoffenbart. Wird sie geoffenbart, dann siehst du die Sache, die geoffenbart wurde. Ich meine, das ist etwas Kostbares. Wir haben den Wortbegriff Offenbarung ja nicht nur in der Heiligen Schrift, wir haben ihn auch selber viel und oft verwandt. Und Paulus schreibt ja auch an die Epheser, was vorher den Menschenkindern verborgen geblieben war, das hat er jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart. Alles Göttliche ist auf Offenbarung gegründet. Und der Glaube führt in diese Offenbarung hinein. Und der Glaube an Jesus Christus führt zur Offenbarung Jesu Christi. Wir sehen ihn, wie er ist, wer er ist. Wir sehen ihn mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandeln. Wir hören ihn reden und begreifen, was es bedeutet, wenn geschrieben steht, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Gott hat durch den Geist seine Knechte und Propheten inspiriert. Und ich will euch sagen, darin liegt das Geheimnis. Viele haben in ihrer Zeit damals nur Paulus gehört und haben sogar gesagt, reden kann er gar nicht, wer ist er überhaupt? Und dachten, ja, das ist der Paulus. Dann gab es andere, an die Paulus schreiben konnte. Ihr habt das Wort, das wir verkündigt haben, nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern als Gottes Wort, was es in der Tat auch ist. Die einen sahen den Mann, die anderen seien das Werk Gottes, die Botschaft Gottes, die Offenbarung Gottes, das Wort Gottes. Ihnen war es Offenbarung. Die anderen sahen nur die äußere Hülle. War es nicht so bei unserem Herrn und bei allen Propheten? Hat nicht die Masse gesagt, wir kennen ihn und seine Brüder und seine Schwestern, wohnen doch bei uns. Woher hat er denn diese Vollmacht und diese Wunderkräfte? Sie kannten ihn dem Fleische nach, aber nicht dem Geiste nach, so dass unser Herr ausrufen musste, wer sind meine Brüder, wer sind meine Schwestern? Und er hat nicht darauf gewartet, dass irgendjemand antwortet, er gab die Antwort. Alle, die den Willen meines Vaters im Himmel tun, das sind meine Brüder und meine Schwestern. Manchmal geben wir die Antwort und warten nicht ab, bis er sie gibt. Der Gedanke, dass Gott uns sein Wort kristallklar geoffenbart hat, überwältigt mich. Und das ist nicht nur ein Anspruch, das ist Realität. Ich sage noch einmal, wir leben nicht in den Tagen, in denen Männer forschen und deuten. Nichts dagegen. Wer die Abhandlungen Martin Luthers über die Römerbriefe liest, der muss den Hut ziehen. Der muss einfach sagen, der Mann hat aus einer Quelle geschöpft, wie es auf Erden einmalig war. Das geben wir zu. Wenn es aber um Offenbarung geht, dann müssen wir sagen, dafür war damals noch nicht die Zeit. Aber jetzt ist die Zeit der göttlichen Offenbarung aller Dinge. Und dafür sind wir dankbar. Wenn Gott redet, ist sein Reden klar. Wenn er etwas offenbart, dann auch. Dann braucht nicht einer noch den anderen zu belehren, dann sind wir alle von Gott gelehrt und sehen dasselbe durch den gleichen Geist aufgrund des gleichen Wortes. Das, was uns hier vorgelesen wurde aus Epheser 2, trifft ja den Kern der Verkündigung. Was wäre es, wenn wir über Offenbarung sprechen und müssten uns an Jesaja 28 erinnern, als Gott zu dem Propheten sagte, wem willst du Offenbarung lehren? Jeder Tisch ist voller Gespei und voller Unflat und so weiter, bis auf den letzten Platz. Offenbarung kann nur da gelehrt, weitergegeben werden, wo Menschen in das Heiligtum Gottes kommen und alles Eigene zurücklassen und wissen, dass der Vorhang zerriss, dass die Bundeslade sichtbar wurde, und da redet kein Mensch mehr, da redet Gott zu den Menschen. Auch das haben wir verstanden. Dies ist nicht die Zeit, in der Menschen über Gott reden, dies ist die Zeit, in der Gott durch einen Propheten zu uns geredet hat. Wir sind dafür dankbar. Genauso müssen wir sagen, viele haben ihn gehört und viele waren begeistert. Und viele nutzen die Redewendung, der Prophet hat gesagt, der Prophet hat gesagt. Und auch damit können wir keine Fortschritte machen. Alles, was der Prophet gesagt hat, kam aus dem Worte Gottes und führt in das Wort Gottes wieder zurück. Wer diese Offenbarung hat, dass das ein göttlicher Kreislauf ist, denn so steht's im Propheten Jesaja geschrieben, das Wort, das aus meinem Munde hervorgeht, wird nicht leer zu mir zurückkehren. Es kehrt zurück, aber nicht leer. Es richtet aus, wozu Gott es gesandt hat. Zu allen Zeiten, jedes Mal, wenn Gott eine Botschaft gab, hat es Menschen gegeben, die sie annahmen und Menschen, die sie ablehnten. Und alle, die sie annahmen, haben damit bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Sie haben nicht nur an Gott geglaubt, sie haben Gott geglaubt. Darin liegt heute die große Frage. Würdet ihr den Teufel fragen können, glaubst du an Gott? Keiner würde schneller und lauter mit Ja antworten. Es steht im Jakobus geschrieben, du glaubst, dass es einen Gott gibt. Du tust wohl daran. Aber auch die Teufel glauben und zittern. Der Glaube an Gott ist eine ganz allgemein bekannte Sache. Aber wer ist bereit, Gott zu glauben? Ja, wie kann ich Gott glauben? Indem ich das glaube, was er gesagt hat. Und was hat er gesagt? Wie hat er gesprochen? Hier ist das Reden Gottes. Hier ist das Wort Gottes. Und so erkennen wir auch und begreifen, warum unser Herr sagte, meine Schafe hören meine Stimme. Von wie vielen Kanzeln wird auch dieser Bibelvers ausgesprochen. Doch in der ganzen Welt können alle, die vorne stehen, aus derselben Bibel jede Bibelstelle lesen. Der Pfaffe und wer sie alle sein mögen, können alles sagen, meine Schafe hören meine Stimme. Mit dem Unterschied, der eine etwas salbungsvoller, der andere etwas langsamer, der dritte etwas schneller. Aber was ist die Sache wirklich? Das begreifen nur die, die wirklich Schafe seiner Weide geworden sind. Das begreifen nur die, die aus ihm geboren sind und die wirklich der göttlichen Natur teilhaftig geworden sind. Gelesen wird die Heilige Schrift überall. Wir merken es, wie Politiker da Schriftstellen herausnehmen. Was haben sie dafür ein Recht? Menschen, die Gottes Wort glauben, denen wird's geoffenbart. Sie bekommen eine Verbindung zu Gott durch das Wort. Das haben wir oft genug betont. Durch die Verkündigung des Wortes werden Menschen in Verbindung mit Gott gebracht. Nicht mit einer Sache, sondern mit Gott. Und dann mit Gott in die Sache Gottes hineingeführt. Auch das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben es auch erwähnt, als Johannes gesandt wurde, hatte er den Auftrag, dem Herrn den Weg zu bereiten. Nicht sich, sondern dem Herrn. Bahnet dem Herrn einen Weg. Ebnet die Straße unserem Gott. Nicht, dass ein Prophet sich selber den Weg bahne, um dann erfolgreich zu sein, sondern bahnet dem Herrn den Weg. Ebnet eine Straße für unseren Gott. Alles Hohe soll erniedrigt, alles Niedrige soll erhöht werden. Wozu? Damit die Herrlichkeit Gottes offenbar werden kann. Mehr wollte und sollte Bruder Branham nicht. Als Vorläufer vor dem zweiten Kommen Jesu Christi sollte er dem Herrn einen Weg bahnen und dem Volke Gottes, das dem Herrn folgen soll, jeden Anstoß aus dem Wege räumen. Denn auch das steht geschrieben, räumet jeden Anstoß aus dem Wege. Und auch da ist vieles aufzuräumen gewesen und manches wird sicherlich noch aufgeräumt werden müssen. Und dazu muss Gott uns Gnade schenken. Das Wort hier in Epheser 2, von Vers 4 zum Beispiel, diesen Vers hat Bruder Branham für eine Predigt gebraucht. Es heißt hier, Gott aber, der an Barmherzigkeit reich ist, hat uns um seiner großen Liebe willen, die er zu uns hegte, und zwar als wir noch tot waren, durch unsere Übertretungen zugleich mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet worden. Welch ein wunderbares Wort. Paulus hatte auch dieses Geheimnis erkannt. Die Braut war im Bräutigam. Sie ist mit ihm gestorben, mit ihm gekreuzigt, mit ihm begraben, mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden. Und was sagt da Bruder Branham und auch die Heilige Schrift? Wir brauchen ihn gar nicht so oft zu erwähnen, denn er hat ja nichts anderes gesagt, als Gottes Wort sagt. Alle, die je gerettet werden, sind schon auf Golgatha gerettet worden. Dort ist die Erlösung vollbracht worden. Nun ist es unsere Aufgabe, da wir nicht wissen, wen Gott retten wird, müssen wir in alle Welt ausziehen um das Evangelium zu verkündigen, damit alle, die zur Rettung bestimmt sind, gerettet werden. Und deshalb sagt auch die Heilige Schrift im Propheten Jesaja: Lasst euch retten, ihr Enden der Erde. Und alle Enden der Erde sollen das von unserem Gott ausgehende Heil sehen. Ich sag euch heute etwas. Auch das, was wir eben gelesen haben, muss uns durch den Geist göttlich verklärt und geoffenbart werden. Sonst werden wir unser Leben lang um unsere Seligkeit bitten, um Rechtfertigung, um Vergebung bitten, bis wir schließlich verzweifelt auf dem Sterbebett liegen. Und das will Gott nicht. Es muss uns von Gott geoffenbart werden, so gewiss Jesus Christus gelitten, gestorben, gekreuzigt wurde und begraben wurde und am dritten Tage gemäß der Schrift auferstanden ist. So gewiss waren wir in ihm. Denn so steht's geschrieben, vor Grundlegung der Welt hat Gott uns in Christo schon im Voraus erwählt und zu Söhnen und Töchtern vorausbestimmt. Das sind ja die Gedanken, die Paulus in den Briefen an die Epheser so deutlich zum Ausdruck gebracht hat. Ist es die göttliche Offenbarung geworden, dass du mit Christus gestorben, mit ihm gekreuzigt, dass du mit ihm begraben, dass du gar nicht mehr existierst, dass du gar nicht mehr lebst, sondern dass Christus sein Leben in dir und mir ausleben möchte. Da gibt es dann Menschen, die das Göttliche und Geistliche mit dem irdisch-menschlichen durcheinander bringen und kommen immer wieder in einen Gewissenskonflikt. Und der Teufel sorgt dafür, dass sie sich im Kreise herumdrehen. Ich habe heute auch darüber nachgedacht und schaute in meinem Album nach, in dem ich sehr viele Fotos von Bruder Brenham habe, und sah ihn da in Cowboy-Kleidung. Einmal mit Gewehr, einmal mit dem erlegten Wild, was immer es dort war. Und mal so, aber richtig, einmal schön mit einem Bart, der 3 Wochen alt war. Und dann kam mir so der Gedanke, wenn die Priester und hohen Priester einen Mann in einem solchen Format sehen und irgendjemand würde dann noch auf den Gedanken kommen und dem hohen Priester sagen, weißt du, dass das ein Prophet Gottes ist, der da jetzt geht? Dem Mann würde das Gebetsbuch aus der Hand fallen und der würde die Flucht ergreifen und sagen, hör mal, ich glaube, du hast dich total vertan. Du musst jemand anders gemeint haben. Nein, wir haben niemand anders gemeint. Was will ich sagen? Ein Prophet Gottes und dennoch mit beiden Füßen auf Erden. Und das ist, was uns fehlt. Wir möchten manchmal mit den Füßen im Himmel sein und sind mit dem Herzen auf Erden, anstatt mit den Füßen auf Erden zu bleiben und mit dem Herzen im Himmel zu sein. Wir haben manche Dinge auf den Kopf gestellt. Und daher haben wir so viele Not mit uns selber und miteinander. Ich habe gestern Abend gelacht. Irgendwelche Anlässe waren dazu da. Ich habe seit Monaten nicht mehr gelacht, aber gestern Abend habe ich mal gelacht. Weil es gab einen Anlass dazu. Und ich dachte bei mir selber, was würden die Leute sagen, wenn die mich jetzt sehen, dass ich nach Jahren mal einen Grund hatte, um mich ein bisschen zu krümmen weil ich Grund hatte, froh zu sein oder zu lachen. Wir müssen Menschen bleiben. Wir müssen wissen, wohin der irdische Bereich gehört und wohin der göttliche gehört. Ich sage es noch einmal. Wenn irgend, ihr könnt's, früher hat man's ja gesehen, da gingen die Leute mit dem Gebetbuch den langen Talar, der Kopf war hier, sie schauten über das Buch, sie kennen ja all die Gebete auswendig. Wenn irdisch gesehen jemand sagen würde, der Kaiphas, der da so dekoriert ist wie ein Weihnachtsmann, das könnte schon der richtige Mann sein. Aber der Mann in der Cowboy-Kleidung, hier ein richtiges Koppelschloss, noch richtig schön elegant, wie man es nur in Texas haben kann. Und das soll ein Prophet sein. Und ich sage euch heute, mehr als ein Prophet. Er hat nicht nur geweissagt, wie Johannes auch nicht geweissagt hat. Er hat Weissagung auf den Leuchter gestellt, hat biblische Prophetie in ihre Erfüllung und Verwirklichung gezeigt. Die Propheten haben davon gesprochen. Johannes hat zeigen können, wie es sich erfüllt. So war es mit dem Dienst Bruder Brenhims. Propheten und Apostel, auch unser Herr, alle haben von den letzten Tagen gesprochen. Und Gott sandte einen Mann, nicht nur Prophet, der Dinge ankündigt, sondern ein Prophet, der das Angekündigte, das Geweissagte fand, ausgegraben hat, auf den Leuchter gestellt, damit alle es sehen können, denen Gott es offenbart. Die Dinge können von Gott so klar gezeigt werden, wie es nur geht. Und es sei denn, Gott öffnet uns die Augen, sonst sehen wir es nicht. Schaut, beim ersten Kommen des Herrn stand doch im Propheten Jesaja 35 geschrieben, der Herr, dein Gott, wird kommen und das Heil mit ihm und so weiter. Und dann werden die Blinden sehen, die Lahmen gehen und die Zunge des Stummen wird reden. Alles stand doch geschrieben. Es geschah. Es war unter ihnen. Und dennoch merkten sie es nicht. Und dann gab der Herr das Gleichnis und sagte, ich bin dazu in die Welt gekommen, dass die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Und schon fühlten sich die Schriftgelehrten angesprochen und sprachen untereinander, meint er etwa uns, dass wir blind sind? Und dann gibt der Herr die Antwort, er hat ihre Gedanken durchschaut und sagt, wenn ihr blind wäret, hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber meint, ihr seid sehend, deshalb bleibt euch eure Sünde. Was war's? Menschen meinten, sie haben die Übersicht und die Einsicht. Die kann nur Gott geben. Und man muss dazu von Gott bestimmt worden sein. Es kann niemand sagen, so lieber Gott, jetzt bin ich hier und jetzt mache ich mich an die Sache und dann wünsche ich deinen Beistand. So geht es nicht. Gott muss rufen, Gott muss beauftragen. Gott muss Dienste geben, er muss offenbaren. Und dann brauchen wir nur dem Geiste Gottes zu folgen, mehr nicht. Und dem, was er geredet hat, dürfen und brauchen wir nichts hinzuzufügen. Möge es uns Gott doch heute offenbaren, was hier geschrieben steht. Gott aber, der an Barmherzigkeit reich ist, hat uns in seiner großen Liebe, um seiner großen Liebe willen, die er zu uns hegte, und zwar, als wir noch tot waren, durch unsere Übertretungen zugleich mit Christus lebendig gemacht. Wie viele glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist? Wie viele glauben, dass wir mit ihm auferstanden sind? Das ist doch das Geheimnis. Ja, da mögt ihr sagen, Wir warten aber noch auf die Verwandlung unseres Leibes. Auf die hat Paulus auch noch gewartet. Und dennoch hat er gesagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und er sagte, wenn die Zeit kommt, dass wir die sterbliche Hülle ablegen werden, dann haben wir einen Bau von Gott erbaut. Er hat das alles richtig einordnen können. Und das müssen auch wir tun. Hier wird dann hervorgehoben, aus Gnaden seid ihr selig geworden. Amen. Aus Gnaden. Und weiter steht, und hat uns in Christus Jesus mit auferweckt und mit ihm in die Himmelswelt versetzt. Ja, stimmt das, was ich hier lese? Ich lese hier nicht aus dem Spiegel oder dem Stern. Ich lese aus dem Worte Gottes, aus Epheser Kapitel 2. Ich lese kostbare und wahre Worte Gottes. Aber die Worte müssen uns zur Offenbarung werden, damit es in uns zündet. Und das ist, woran es bei uns mangelt. Wir hören das Wort und es überwältigt uns nicht. Wir müssen uns anstrengen, mal ein Amen oder ein Halleluja zu sagen. Ich wünsche die Zeit, dass wir Mühe hätten, es aufzuhalten. Dass sich das Blatt total wenden würde. Irgendjemand, ich kann es ja ruhig sagen, es war am letzten Sonntag da in Zürich, da kamen zwei Damen und sagten, Herr Frank, wir kommen zum ersten Mal, aber wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir nur ganz wenig Zeit haben. Und sind Sie bitte nicht böse, wenn wir dann mitten in Ihrem Vortrag aufstehen und rausgehen. Das hat also nicht zu sagen, wir haben eine Verpflichtung. Und ich sagte, werte Damen, fühlen Sie sich so frei, wie es nur geht, aber nehmen Sie Ihren Platz nahe beim Ausgang. Ich habe das liebevoll gesagt und habe es auch so gemeint. Und die sind tatsächlich beide aufgestanden, mitten in der Predigt, weil irgendeine Versammlung eben eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde später da im Volkshaus auch angefangen hat. Das brauchten die mir nicht zu sagen. Mir braucht überhaupt niemand etwas zu sagen, geschweige alles zu sagen. Ich werde euch auch demnächst nicht alles sagen. Aber was soll ich euch sagen? Einige Minuten vergingen und siehe da, ich weiß nicht, ob 10, 20 Minuten, man schaut ja nicht auf die Uhr beim Predigen, man wird ja teils in die Ewigkeit versetzt und ist nicht mehr in der Zeit, aber so viel habe ich dann doch begriffen. Die beiden Damen kommen gebeugten Hauptes herein, nehmen Platz und das Wort des Herrn hat sie angesprochen und gepackt. Und am Ende der Versammlung kamen sie beide nach vorne. Man konnte sehen, wie die Tränen ihren Lauf nahmen und sagten, Herr Frank, würden Sie uns verzeihen? Wir haben Sie nicht gekannt. Wir haben eine andere Versammlung besuchen wollen, haben nur die Annonce in der Zeitung gelesen. Aber die paar Minuten drüben haben uns den Unterschied gezeigt. Bitte verzeihen Sie uns. Wir kommen hierher. Hier wird Gottes Wort gepredigt. Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Irgendwo sagte dann, hat jemand auch die Bemerkung gemacht und sagt, Bruder Frank, stört es dich nicht, wenn jemand herausgeht? Nein, habe ich gesagt und ich will dir auch sagen, warum nicht? Weil ich genau weiß, dass das Blatt sich wendet und die Zeit kommt, wo Menschen während der Predigt nicht herausgehen werden, sondern hereinkommen werden, um das Wort des Herrn zu hören. Die Zeit kommt, die Zeit kommt. Der Geist Gottes wird noch mächtig wirken. Aber nicht wir sind es, die das alles fügen, sondern tatsächlich der Geist Gottes. Und was wünschten wir mehr, als dass auch wir neu erfasst würden. Habt ihr nicht manchmal den Eindruck, dass der Winter so in die Gemeinde kam und alles so ein bisschen erkältet ist? Wäre nicht ein Frühling, eine Wärme, ein Aufleben, Ein Hervorkommen des neuen Lebens würde uns das nicht alles wohltun. Ich habe dein Wort aus dem Alten Testament, da spricht Gott zu dem Volke Israel. In Hosea Kapitel 5, die letzten Zeilen, und dann in Kapitel 6 spricht Gott, ich will davongehen, mich an meine Wohnstätte zurückbegeben, bis sie sich schuldig fühlen und mein Angesicht suchen. Wenn sie in Not sind, werden sie ernstliches Verlangen nach mir tragen und sprechen. Kommt, lasst uns zum Herrn zurückkehren, denn er hat uns zerrissen und wird uns auch wieder heilen. Er hat uns geschlagen und wird uns auch wieder verbinden. Schon nach 2 Tagen wird er uns genesen lassen und am 3. Tage uns wieder aufhelfen, dass wir vor seinen Augen leben. Die andere Übersetzung sagt, neues Leben haben. Preis sei unserem Gott. Ein Tag bei Gott ist wie unsere 1000 Jahre. Der Prophet hat geweissagt durch Inspiration des Geistes. Nach 2 Tagen, also, nach 2000 Jahren, und diese Zeit ist ja jetzt fast um, werde ich mich ihnen wieder zuwenden. Und am 3. Tage werde ich sie neu beleben, werde sie aufrichten. Hier steht geschrieben, schon nach 2 Tagen wird er uns genesen lassen, am 3. Tage uns wieder aufhelfen. Da merken wir, dass wir vielleicht mit all unseren Rechnungen gar nicht so gut liegen. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt ja Mathematiker, die können nicht nur Wurzel ziehen, sondern die ziehen auch manche Wurzel und manchen Zahn, aber auch den Weisheitszahn. Lasst uns mal hier so in der Heiligen Schrift lesen. Nach 2 Tagen wird er uns genesen lassen und am 3. Tage uns wieder aufhelfen, dass wir vor seinen Augen leben. Amen. Das ist Gottes heiliges Wort. Also vergessen wir alle Kalender, unseren und den der anderen, und glauben wir das, was Gottes Wort sagt. Rechnen wir überhaupt mit nichts, sondern nur mit der Erfüllung biblischer Prophetie, mit der Wiederkunft Jesu Christi. Wer will überhaupt mit Jahren rechnen? Biblisch sind es 360, wir rechnen 365. Welch ein Unterschied entsteht da über 1 oder 2000 Jahre? Vergessen wir alles Rechnen. Rechnen wir nur mit Gott, mit der Erfüllung seines Wortes, mit der Herausrufung seiner Brautgemeinde, mit der Zubereitung, mit der Zuwendung zu Israel. Denn an sie ist dieses Wort gerichtet hier. Schon nach 2 Tagen wird er uns genesen lassen. Preis sei unserem Gott. Alles erfüllt sich vor unseren Augen. Zurückkommen zu diesem Wort, das wir einige Male schon erwähnt haben. Und ich zitiere es nur und komme da zum Epheser zurück. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Es heißt nicht, in ihm war eine Lehre oder eine Erkenntnis. In ihm war das Leben. Das Leben Gottes war in ihm. Und wer 1. Johannes 5, Vers 20 liest, da steht, er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Nicht die Wunder, nicht die Zeichen, nicht, sondern das Leben. Das göttliche Leben war das göttliche Zeugnis hier auf Erden. Und wenn uns dann gesagt wird, alles, was in Gott war, ergoss sich in Christus. Und was in Christus war, ergoss sich in die Gemeinde. Dann müssen wir jetzt aber deutlich damit rechnen, dass wir nicht nur eine Lehre haben, also Belehrung, dankbar sind wir dafür, sondern dass göttliches Leben in göttlicher Vollmacht offenbar werden kann. Und der Herr sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wisst ihr, dass er in seinem irdischen Leibe als Menschensohn das Gleiche gesagt hat? Johannes 5, Vers 19. Der Sohn kann von sich aus nichts tun, als das, was er den Vater tun sieht. Das tut der Sohn gleicherweise. Wer sind wir, dass wir was tun könnten oder wüssten, was wir zu tun haben? Es gibt Leute, die wissen immer. Wenn das Programm nicht mehr zieht, dann ein neues und dann immer wieder. Die wissen immer genau, was da gefragt ist. Aber dazu sind wir weder geboren noch wiedergeboren. Wir wissen, dass wir vor Gott Rechenschaft abzulegen haben. Und als ich heute den Anruf bekam mit dem Heimgang unseres Bruders, da fiel mir das Wort ein aus dem Psalm. Bedenke, dass du sterben musst, auf dass du klug wirst. Nur der Mensch, der begreift, dass er einmal sterben muss, gehen muss und im Gericht zu erscheinen hat, dem wird ein bisschen göttliche Weisheit zuteil werden. Alle anderen leben dahin, als gäbe es nie eine Verantwortung vor Gott. Bedenke, dass du sterben musst, auf dass du klug wirst. Kommen wir hier zu unserem Wort zurück. Göttliches Leben kann erst nach unserem Sterben offenbar werden. Deshalb steht geschrieben, er hat ewiges Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Ja, wo? In wem? Wo wohnt Gott heute? Sicher, man kann sagen, der Thron Gottes ist im Himmel und Gott wohnt im Himmel. Das ist auch wahr. Steht nicht geschrieben, Gott wohnt bei denen, die demütigen Geistes und zerschlagenen Herzens sind. Steht nicht geschrieben, ich werde unter ihnen wohnen und wandeln und ihr Gott sein? Haben wir nicht genügend Verheißungen im Worte Gottes, die uns deutlich vor Augen führen, dass Gott nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden ist? Aber wenn jemand mir sagt, wenn er Gott finden will, dass er dann in die Natur gehen muss, oh, dann wünschte ich von Herzen sagen zu können, wenn du Gott finden willst, dann komm in die Gemeinde, dann komm in einen Gottesdienst. Wäre das nicht schön, wenn wir das den Leuten sagen könnten? Wollt ihr das mal erleben? Ich möchte das erleben. Ich möchte erleben, wenn irgendjemand mir sagt, wenn ich Gott finden will, dann gehe ich in die Natur. Oh, dann möchte ich ihm sagen, das brennt in meinem Herzen. Dann möchte ich ihm sagen, wenn du Gott finden willst, dann komm zu Jesus Christus, komm und erlebe Gott, der sich in Christus offenbart hat. Auch das haben wir immer wieder hervorgehoben. Wir können Gott nur da begegnen, wo er uns begegnet ist. Nur da offenbart sich uns Gott, wo er sich uns offenbart hat, nämlich in Jesus Christus, unserem Herrn. Und wenn irgendjemand meint, eine Offenbarung Gottes zu haben, die an Christus vorbeiführt, das gibt es nicht, das geht gar nicht. Christus ist die Offenbarung Gottes. 1. Timotheus 3, Vers 16. Kündlich groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist und so weiter. Wann? In Christus Jesus, unserem Herrn. Und daher ist uns aus Gnaden diese Offenbarung geworden. Jetzt noch kurz die nächsten Verse. Und hat uns in die Himmelswelt versetzt. Könnt ihr das glauben? Wir, die wir hier mit beiden Füßen auf Erden wandeln, manchmal ein Klotz am Bein und kommen nicht richtig vorwärts Und dann sollen wir mit Christus in die Himmelswelt versetzt worden sein. Heute müsst ihr entscheiden, ob ihr dem glauben wollt, was euch umgibt und was ihr seht, oder ob ihr das glauben wollt, was Gott gesagt und getan hat. Was wollt ihr heute glauben? Wem wollt ihr heute glauben? Euch, den Umständen, den und allem drum und dran? Oder wollt ihr glauben, was Gott hier gesagt hat? Ich meine, wir haben uns entschlossen, nicht nur an Gott zu glauben, sondern ihm zu glauben, und zwar das zu glauben, was er gesagt hat. Er hat uns in Christus mit auferweckt. Halleluja. Amen. Preis sei Gott. Das ist wahr. Das stimmt hundertprozentig, denn so sagt die Heilige Schrift. Und es wird keine andere Erlösung geben. Ein vollkommenes Werk ist auf Golgatha geschehen. Worauf warten wir? Und auch dafür bin ich Gott dankbar, dass Paulus, dieser Mann, nicht nur Römer 8 geschrieben hat, sondern auch Römer 7. Dankbar bin ich Gott, dass dieser Mann schreiben konnte, wir sind versiegelt auf den Tag unserer Leibeserlösung. Wir sind erlöst, aber in Hoffnung und warten darauf, denn eine Hoffnung, die schon gesehen wird, ist ja keine Hoffnung mehr. Also müssen wir warten, bis die Vollzahl in die Gemeinde eingegangen sein wird. Und dann kommt der Herr mit der Posaune Gottes, mit der Stimme des Erzengels. Dann werden die Toten in Christo zuerst auferstehen. Und wir, die wir leben und übrig bleiben, werden dann die Leibesverwandlung erleben. Wisst ihr, was da gesagt werden muss? Viele sind dabei, ihren Leib zu verwandeln und merken gar nicht, dass die Seele verwandelt werden muss, ehe der Leib verwandelt werden kann. Also, als erstes muss unsere Seele, unser Herz, hat Gott nicht gesagt, ich will euch ein neues Herz, einen neuen Geist, ein neues Leben geben. Und die Verwandlung unseres Leibes, die kommt, wenn die Stunde Gottes dafür geschlagen hat. Und es geht sogar über die jetzige Zeit hinaus. In Vers 7 steht, in Epheser 2, Vers 7, um in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch die Gütigkeit gegen uns in Christus Jesus zu erweisen. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens, und zwar nicht aus euch. Nein, Gottes Geschenk ist es. Wenn man ein Geschenk bekommt und höflich genug ist, nimmt man es an und bedankt sich dafür. Und ich glaube, was wir alle tun sollen, ist uns von Herzen bei Gott zu bedanken, dass er uns beschenkt hat. Stellt euch vor, alles, was uns von Gott trennte, hat unser Erlöser von uns genommen und sich aufgeladen. Und alles, was uns mit Gott verbindet, hat er uns, den Erlösten, aus Gnaden geschenkt. Wer hat da noch Worte? Wer soll da noch weiter predigen? Eine herrliche Botschaft, eine Botschaft Gottes. Eine Heilsbotschaft, eine Botschaft der Gnade, eine Botschaft der Liebe, der Erlösung und der Kraft. Wie sollte Gott mit ihm uns nicht auch alles schenken? Nicht aufgrund von Werken, damit sich niemand rühme, denn sein Werk sind wir in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitgestellt hat, damit wir in ihnen wandeln können oder wandeln sollen. Also, Gottes Werk sind wir, und Gott hat alles, was wir für ihn und durch ihn tun sollen, schon bereitgestellt, dass es getan werden kann. Schlussendlich gibt es keinen Menschen mehr, der sich dann noch vor Gott rühmen könnte. Denn selbst das, was wir in seinem Auftrage, in seinem Namen tun, hat er schon im Voraus bereitgestellt, dass es getan werde. Und so erfüllt sich nochmals die Schrift. Und wenn wir alles getan haben, was er uns geboten hat, dann spricht, ihr seid unnützige Knechte. Wer vermöchte, auch nur das Geringste zu tun? Sein Gebilde, sein Werk sind wir in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitgestellt hat. Alles, lass es mich jetzt zum Schluss noch sagen. Alles ist von Gott im Voraus geplant, von Gott bestimmt. Im Voraus war Christus als Lamm Gottes bestimmt, für uns zu sterben. Wir sind vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Alles, was mit der Gemeinde geschieht, ist im Voraus bestimmt. Gott hat es sogar schon bestimmt, dass am Ende eine Gemeinde ohne Flecken und ohne Runzel, unantastbar, unanklagbar vor seinem Throne stehen wird. Hat nicht Johannes auf der Insel Patmos schon die verschiedenen Bilder gesehen? Ob Offenbarung 7, ob Offenbarung 15, ob Offenbarung 19. Überall hat er schon Vollendetes gesehen, das noch lange nicht da war. Aber bei Gott ist das alles schon da. Die unzählbare Schar, die Johannes sah, die wird da sein. Keiner wird fehlen. Jeder wird dort sein. Alle, die er in Offenbarung 15 sah, am kristallenen Meer, sie werden dort sein. Alle, die er in Offenbarung 19 sah, als gerufen wurde, jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen. Lasst uns froh und fröhlich sein und Gott die Ehre geben. Er hat doch schon alles gesehen, als wäre es bereits Vergangenheit, als wäre es da. Bei Gott gibt's keine Vergangenheit und keine Zukunft. Bei Gott ist alles immer gegenwärtig. Er ist der Ich Bin, der Ich Bin, der Ich Bin. Vollendet für die Ewigkeiten. Das gibt uns Glauben. Das stärkt uns. Das stimmt uns froh. Das macht uns dankbar, dass wir unserem Gott ohne große Mühe die Ehre geben können. Er hat den Scheidebrief zerrissen, Feindschaft hinweggetan, Frieden gemacht mit uns, Frieden mit Gott und hat uns zu Friedensstiftern gemacht. Auch das ist der echte Beweis eines Menschen, der Frieden mit Gott gefunden hat. Wer Frieden mit Gott gefunden hat, tritt in ein Haus und spricht, der Friede Gottes sei mit diesem Hause. Wie viele gibt es da unter den Gläubigen, die das von Herzen sagen können, wenn sie in ein Haus kommen, dass sie den göttlichen Frieden, den Gott ihnen geschenkt hat, dem Hause wünschen können. Und wenn dann Menschen des Friedens da sind, bleibt dieser Friede, also Substanz, nicht nur ein Wort. Die Bibel sagt, dann bleibt der Friede. Nicht nur das Wort Friede, dann bleibt der Friede. Aber wenn der Friede bleiben soll, dann muss ich ihn mitbringen. Dann muss ich ihn geben können, wenn er bleiben soll, oder nicht? Amen. Brüder und Schwestern, die Zeit ist da, wo all diese Worte göttliche Realität werden müssen in unserem Leben. Wenn wir von der Liebe reden, muss sie da sein. Vom Frieden muss sie da sein. Die Dinge, die Gott uns in seinen Worte zugesagt und in Christus geschenkt hat, müssen göttliche Realität werden. Worte haben alle anderen. Von uns erwartet Gott Taten. Und wir haben es eben gehört, dass er die Taten, die wir vollbringen sollen, schon im Voraus für uns bereitgestellt hat. Warum sage ich das noch einmal? Damit jetzt niemand sich anfängt anzustrengen, um ein besonders frommes Gesicht zu machen. Damit wird's nicht gelingen. aber von Herzen glauben, dass das, was Gott uns gegeben hat, wahrhaftig ist, eine Substanz ist. Der Friede ist nicht nur ein Wort. Der Friede ist eine Sache, es ist ein Bestandteil. Er ist unser Friede. Amen. Er ist unsere Versöhnung. Er unsere Heiligung. Er ist alles in allem. Und wenn wir ihn haben, dann haben wir alles, was Gott uns durch Christus geschenkt hat. Und Christus ist Fleisch gewordenes Wort. Und in der Gemeinde muss das gesamte Wort Fleisch werden. Und die Zeit ist jetzt da. Gott möge uns alles segnen. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Wir neigen die Häupter, öffnen die Herzen und beten zu Gott. Sollte jemand hier sein, der noch nicht bewusst die Entscheidung für Christus getroffen hat, noch nicht von einem Tag, von einer Stunde, von einem Erlebnis berichten kann, da er dem Herrn begegnet, begnadigt, Erlösung empfangen, das Heil erlebt und die Vergebung erlangt hat. Und durch den Geist Gottes, der ja unserem Geiste Zeugnis gibt, die Gewissheit noch nicht hat, ein Eigentum des Herrn zu sein. Teures Herz, der heutige Tag kann der schönste und wichtigste Tag deines Lebens auf Erden sein, er kann es werden. Der größte Tag ist der, an dem Jesus nicht eine Lehre, nicht eine Idee, nicht eine Philosophie, Jesus Christus, der Sohn Gottes, in dein Herz, in dein Leben hineinkommt. Während wir so in Andacht und in Anbetung vor dem Angesicht Gottes sind, möchte ich fragen, wenn jemand in das Gebet mit angeschlossen werden möchte, heb kurz die Hand und tut sie wieder runter. Ist Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Gott segne euch. Ist noch Dankeschön. Ist noch jemand? Himmlischer Vater, du hast das Wort mitgehört. Die ganze Predigt ist aufgezeichnet im Himmel. Treuer Gott, was können wir mehr tun, als dein Gnadenangebot weitergeben, das Wort vom Kreuz, von der Versöhnung, von der Vergebung, vom Heil, von der Gnade. Treuer Gott, als Botschafter an Christi Stadt rufen wir allen zu, lasst euch versöhnen mit Gott. Treuer Herr, und uns allen gib ein neues Erlebnis, eine Belebung. Wenn Israel nach 2 Tagen belebt werden soll, wie steht's da mit uns? Du hast eine Botschaft, eine lebendige Botschaft gegeben. Dein Wort ist Geist und Leben. Wir haben es aufgenommen, wir haben es geglaubt. Möge es jetzt Leben, göttliches Leben in uns durch den Geist bewirken. Treuer Herr, segne alle, die ihre Hände gehoben haben, alle, die es noch nicht getan haben und uns, die wir uns dir neu weihen möchten. Schenk uns Gnade, treuer Herr, dass du dich offenbaren könntest, dein Wort bestätigen, deinen Namen verherrlichen. Segne uns gemeinsam aus dem Reichtum deiner Gnade. Wir befehlen alle, wirklich alle, die gesamte bluterkaufte Schar,
dir und dem Wort deiner Gnade an, wie Paulus es in Apostelgeschichte 20 sagte. Dir und dem Wort deiner Gnade. Treuer Herr, hier sind wir. Wir danken dir, dass du uns begnadigt hast. Die Gefängnistüren haben sich geöffnet. Du hast das Gefängnis gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Du hast die Gefangenen freigemacht, die Blinden sehend, die Lahmen gehend. Herr, wir danken dir dafür und bitten dich, lass alles, was in deinem Worte steht und für die Gemeinde bestimmt ist, in ihr, das heißt in uns, in allen, die als Glieder deines Leibes dir angehören, offenbar werden könnte. Herr, das ist unser Gebet. Du hast es verheißen, du wirst es tun. Gelobt und gepriesen sei dein wunderbarer und heiliger Jesus-Name. Amen.